Wir können aber auch Küchenabfälle benutzen, gerade in Großküchen ganz viel Frittierfett. All das können wir heute synthetisch aufarbeiten und können daraus hochqualitative Kraftstoffe machen mit einer phänomenalen Klimabilanz. Wir fahren den gleichen Diesel-Lkw weiter wie vorher. Wir tanken nur kein fossiles Diesel. Wir tanken in diesen Pilotprojekten einen so vollsynthetischen Diesel. Und das ist ein Klimaschutz, der jetzt und hier schon gelingen kann. Wenn wir alles auf einen Rohstoffpfad setzen, auf eine Technologie setzen, gehen wir eine große Wette ein.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsmusik. Heute geht's um Antriebstechnologie und da habe ich einen ganz besonderen Gast, den Björn Noack, der arbeitet bei Bosch. Und falls ihr euch jetzt wundert, liebe Zuhörer, dass ich den Björn duze, das hat einen ganz einfachen Hintergrund, denn wir kommen beide vom Hunsrück. Herzlich willkommen heute.
Hallo, Carina.
So, ja. Dich hat's aber weggezogen vom Hunsrück nach deiner Ausbildung. Du hast in Trier studiert, ne, Maschinenbau, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat's dich zu Bosch gezogen und in die weite Welt hinaus. Erzähl mal, was hast du da gemacht?
Ja, tatsächlich. Nach dem Studium war eigentlich relativ schnell klar, dass ich mit der Qualifikation im Hunsrück Schwierigkeiten haben werde, einen Job mit viel Perspektive zu finden. Habe mich in der Autoindustrie beworben, bei vielen Autoherstellern. Und am Ende wurde es der Bosch als Zulieferer, weil er einfach die spannendsten Aufgabenstellungen gestellt hat. Und die größte Vielfalt von Herausforderungen. Ich habe dann in Stuttgart angefangen beim Bosch, damals in den Dieselsystemen, habe also mithelfen dürfen, dass wir Dieselmotoren noch effizienter, noch schadstoffärmer machen können über unsere Einspritztechnologien. Und das Ganze hat mich dann über die Hybridisierung rausgetragen, bis vor allem nach Indien, war dann einige Jahre für Bosch in Indien tätig, um dort lokal die Herausforderungen zu meistern, auch dort Mobilität erschwinglich zu machen, verbrauchsarm, schadstoffarm zu machen. Bin dann zurückgekehrt und habe seither sehr vielfältige Aufgaben in Entwicklung gehabt. Und seit 2 Jahren darf ich mich durch den Green Deal damit beschäftigen, wie wir denn künftig unter den Nachhaltigkeitsanforderungen und Klimaneutralstellungsgeboten unser Unternehmensportfolio weiterentwickeln, also auch weiter spannende, begeisternde Technologien bieten, um uns mobil zu halten im Einklang mit dem Klimaschutz.
Ja, das verbindet uns ja. Das ist ja auch das Ziel meiner Partei. Wir wollen, dass die Leute mobil bleiben bei allen Herausforderungen, die sich da so stellen. Bosch ist ja ein beeindruckendes Unternehmen. 401.000 Mitarbeiter weltweit, 132.000 davon alleine in Deutschland. Rund um den Standort Stuttgart, nehme ich mal an, sind die meisten davon tätig. Da bist du ja auch tätig. 78,8 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Das sind ja beeindruckende Zahlen. Ein Riesenunternehmen, wahrscheinlich auch mit großen Visionen. Wie ist denn jetzt im Moment der Stand der Dinge? Was beschäftigt euch? Was treibt euch um? Wo seht ihr die Zukunft?
Also wenn wir auf die Mobilität schauen und vor allem eben auf die Antriebsfrage, dann beschäftigt uns natürlich am meisten, wie können wir unsere heutige Führungsposition als weltgrößter Autozulieferer festigen, ausbauen, in die Zukunft transferieren und wie schaffen wir es eben dann, diese Position bei Elektromobilität, sei es jetzt batterieelektrisch oder auch brennstoffzellenelektrisch, zu erringen. Gibt es einen starken Wettbewerb in der Welt. Wir sehen uns technologisch gut aufgestellt. Wir müssen allerdings auch schauen, dass wir hier in unserer Heimat, du hast erwähnt, das ist ein starker Footprint von Bosch hier in Deutschland, in Europa. Wir müssen auch hier einen Heimatmarkt haben, um unsere Technologien zu verproben und dann in alle Welt bringen zu können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Die braucht auch große finanzielle Mittel. Wir sind ein Stiftungskonzern. Das heißt, wir sind quasi aus eigenen Erträgen finanziert, stecken das alles wieder in die Entwicklung hinein und deswegen brauchen wir auch händeringend weiterhin ein profitables Geschäft mit Verbrennern, auch wenn wir natürlich sehen, dass diese Verbrenner dann nicht mehr mit fossilen Energien versorgt werden dürfen. Das heißt, wir müssen dort den Wandel der Kraftstoffe schaffen, um gleichzeitig den Wandel in den Antriebstechnologien vollziehen zu können und unsere Führungsposition zu halten, auch als spannender Arbeitgeber.
Ja, das ist ja ein Thema, was uns hier tagtäglich beschäftigt. Wie ist die Mobilität der Zukunft? Die Elektromobilität hat stark zugenommen, aber im Gesamtmarkt ist der Anteil ja doch noch sehr, sehr gering. Und der Ausbau Ladesäuleninfrastruktur, beziehungsweise generell dann auch die Infrastruktur für eine neue Antriebstechnologie zu schaffen, ist ja sehr mühsam, beschwerlich, geht nicht von heute auf morgen. Trotzdem setzen wir da jetzt viel Anstrengung rein, auch politisch, um gerade bei den Elektroladesäulen weiterzukommen. Aber du hast es gerade richtig erwähnt, auch die Bestandsflotte ist ja einfach da und wird ja auch noch mehr im Moment, wenn man es europäisch sieht und weltweit. Sind die Entwicklungen ja ähnlich? Wo seht ihr oder an welchen Antriebstechnologien forscht ihr im Moment speziell? Oder gibt es da Schwerpunkte, wo ihr sagt, da sehen wir größere Chancen drin und dort stecken wir vielleicht auch weniger Energie rein?
Also ich glaube, die Schwerpunkte, wo wir unsere Energie reinstecken, sind schnell und klar umrissen. Das Thema batterieelektrische Mobilität vom Fahrrad bis hoch zu Nutzfahrzeugen und sonstigen Anwendungen ist das klar dominierende Thema. Da braucht es Lösungen. Wir haben gute Technologien. Wir müssen jetzt gute Produkte aus diesen Technologien machen. Wir müssen da Märkte gestalten, damit wir auch auf Produktionsvolumen kommen, weil nur dann kann ein Zulieferer natürlich auch Volumen bündeln und seine Daseinsberechtigung ausspielen. Wir sehen allerdings, dass bei allen technologischen Fortschritten batterieelektrische Fahrzeuge noch immer nicht alle Anforderungen aus der Mobilität abdecken können. Also wir denken dann sehr schnell in solchen Gesprächen an PKWs, also normale Autos, die wir so benutzen. Da gelingt das schon ganz gut. Das geht aber weit darüber hinaus. Das ist sehr viel vielfältiger Mobilität. Wir haben Busse im ÖPNV, wir haben Schwerlastverkehr, um Güter über weite Strecken zu transportieren. Stellenweise müssen wir die Güter sogar gekühlt transportieren. Das heißt, auch dafür brauchen wir Energie. Wir haben Baustellenfahrzeuge, um unsere Infrastruktur samt Ladeinfrastruktur zu errichten. Wir haben, das kennst du sehr gut aus der Heimat, ja sehr viel landwirtschaftlichen Betrieb. Wir müssen also auch schwere landwirtschaftliche Maschinen bewegen und dabei sehr viel Arbeitsleistung verrichten. Und da kommt das immer noch an die Grenzen. Deswegen wir sagen, wir investieren auch sehr stark in Wasserstofftechnologien. In der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark verjüngt auf Brennstoffzellenantriebe, weil die auch ein sehr hohes Effizienzversprechen liefern, durch die kalte Verbrennung, die wir dort quasi fahren, auch schadstofffrei sind. Das bietet sehr, sehr viele Vorteile, ist allerdings jetzt zu Beginn auch noch sehr teuer, sehr neu und gerade im Bereich Nutzfahrzeuge, das sind Investitionsgüter, schwierig Vertrauen zu gewinnen und das schnell in breiter Fläche einzuführen. Deswegen denken wir in der Regel auch Wasserstoffverbrennungsmotoren mit. Die haben die gleiche Klimawirkung, ist der gleiche Energieträger, den wir verbrennen. Wir haben am Ende des Tages mit einer Abgasreinigung vernachlässigbare Emissionen. Die haben also keinen Impact mehr auf unsere Umgebung, auf die Umweltbedingungen. Und gleichzeitig bieten sie aber eine altbewährte Technologie und bringen einen sehr viel höheren Vertrauensvorschuss mit. Also auf deine Frage zurückzukommen, batterieelektrische Antriebsstränge und wasserstoffgetriebene Antriebsstränge, das ist der Fokus unserer Entwicklung. Was wir begleitend tun, ist natürlich an der sogenannten Blend-Wall arbeiten. Also wir müssen ja lernen, bei den Klimakraftstoffen immer mehr erneuerbare Komponenten für die Bestandsflotten einzuschleusen. Und dazu müssen wir uns auch rechtzeitig aufstellen, damit wir die Technologien im Feld haben, die dann auch verträglich sich zeigen mit diesen neuartigen Kraftstoffen, die es zweifelsohne brauchen wird. Ansonsten können die vielen Bestandsfahrzeuge, von denen du gesprochen hast, beim Klimaschutz nicht mitmachen.
Das ist ein Thema, das uns auch umtreibt und das mich auch persönlich sehr stark umtreibt. Wir hatten hier in dem Podcast ja auch schon mal über die Zukunft des Flugverkehrs gesprochen. Da geht's auch ziemlich sicher nicht batterieelektrisch. Das haben wir da sehr schön rausgearbeitet an dem Punkt. Ist es vielleicht auch so, dass man die unterschiedlichen Fahrzeuge stärker differenzieren muss, auch stärker unterscheiden muss, wo welche Antriebstechnologie in Zukunft eher zum Einsatz kommt? Wird das von den Unternehmen so gesehen oder trifft da Technologieoffenheit immer noch auch den Zeitgeist, auch in jeder einzelnen Mobilitätsform? Wenn wir jetzt über die PKWs reden, werden Elektrofahrzeuge mehr. Allerdings dauert es natürlich eine ganze Zeit lang, weil man ja in der Regel nicht alle 5 Jahre ein neues Auto kauft, was ja auch nachhaltig ist, dass man so einfach auch eine gewisse Nutzungsdauer verwendet. Dann sehen wir bestimmt, dass die Elektromobilität da eine andere Chance hat, auch in die Breite zu kommen, als gerade in dem Schwerlastbereich. Landmaschinen, Bautechnik und vieles, vieles mehr. Allerdings in den Firmen sieht man jetzt schon wieder, dass die Fahrzeuge da sehr stark batterieelektrisch werden, die so auf den Betriebsgeländen selbst unterwegs sind, was ja auch andere Vorteile hat, weniger Lärm, weniger Schadstoffe. Also es differenziert sich so ein bisschen aus und offensichtlich findet es sich im Moment schon so ein bisschen, dass jedes Fahrzeug so sein Einsatzgebiet findet. Ist das so?
Ja, tatsächlich glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Also Technologieoffenheit heißt ja nicht, dass uns Technologie nicht interessieren oder sie uns egal sind, sondern eigentlich heißt es ja vielmehr, wir müssen uns darüber unterhalten, welche Technologien sind qualifiziert für die Aufgabe. Und das Thema Klimaneutralität, fossilfrei Energie zu versorgen, das ist ein ganz neuer Aspekt der letzten Jahre, der sehr viel Bedeutung gewonnen hat. Und letztendlich müssen wir jetzt schauen, welche Technologien erfüllen diese Anforderungen und können wir quasi auch dann zulassen, müssen wir fördern, müssen wir fordern. Von daher gibt es da weiterhin das Gebot der Technologieoffenheit in meinen Augen. Wir brauchen möglichst viele Technologien, die sich qualifizieren. Und dann wird es der Markt, dann werden es die unterschiedlichen Mobilitätsanwendungen entscheiden, welche dieser qualifizierten Technologien sich am besten eignet. Weil nur dann schaffen wir auch gesamtgesellschaftlich natürlich ein Optimum. Du hast die Batterieautos angesprochen, die so als Gesetz gelten. Auch da als Experte schaue ich natürlich gerne mal in Diagramme rein. Wir modellieren uns das. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Ziel im Koalitionsvertrag nehmen mit den 15 Millionen batterieelektrischen Fahrzeugen, ist das sehr ambitioniert. Mit realistischen Markthochlaufkurven versehen heißt das, unsere Aufgabe in den nächsten 10 Jahren wird es sein, dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der ein Fahrzeug kaufen will, ein elektrisches kaufen wird oder möchte. So konsequent müssen wir das am Ende des Tages denken. Und dann stellt sich schon die Frage, ist wirklich jede Mobilitätsanwendung im Pkw schon dafür geeignet, um rein batterieelektrisch angetrieben zu werden? Und dann ist man schnell bei dem Gedanken, dass wir eigentlich mehr brauchen als nur batterieelektrisch. Wir brauchen einen klaren Fokus darauf. Wir müssen die Infrastrukturen schaffen. Wir müssen schauen, dass dort ein Markt entsteht, der auch unser Unternehmen einen guten Heimatmarkt bietet, um in die Welt stark zu exportieren. Aber in meinen Augen wird es nicht funktionieren, dass wir das rein batterieelektrisch absolvieren. Das heißt, wir brauchen mehr Lösungen.
Wir brauchen mehr Lösungen. Eine Frage, die mir oft gestellt wird im Zusammenhang mit E-Fuels, ist die Frage, wie es eigentlich möglich ist, dass E-Fuels CO2-neutral sind, weil die ja auch verbrannt werden im Motor. Das kannst du bestimmt erklären.
Das kann ich erklären. Und vor allem müssen wir da erstmal den Blick ein bisschen weiten. Wir gucken heute die CO2-Emissionen am Auspuff eines Fahrzeugs an. Das hatte auch einen sehr guten Grund in der Vergangenheit. Also als wir nur fossile Treibstoffe hatten, die wir in Benzin- oder Dieselmotoren verbrannt haben, da war das ein wichtiges Kriterium, um einfach die Energieeffizienz zu messen. Um die endlichen fossilen Ressourcen zu schonen, war das ein sehr vernünftiger Ansatz, am Auspuff die CO2-Emissionen zu messen. Wenn es um Klimaschutz geht, dann müssen wir uns auch anschauen, wie steht es um die sogenannten Upstream-Emissionen. Also welche CO2-Emissionen werden frei in Raffinerien beim Fördern von Öl oder umgekehrt, welches CO2 binden wir im Produktionsprozess? Wenn wir zum Beispiel Biokraftstoffe nehmen, dann wird das aus Biomasse produziert. Diese Biomasse hat zuvor aus der Atmosphäre CO2 gebunden. Und genau darin müssen wir den Blick weiten. Wenn diese negativen Emissionen, die wir zu Beginn bei der Kraftstoffproduktion haben, die zahlen sich nachher aus bei der Verbrennung. Da setzen wir weiter am Auspuff CO2 frei. Nur in der Bilanz sind wir dann klimaneutral oder eben mit sehr erheblich verminderten CO2-Emissionen unterwegs. Und das ist eine bilanzielle Betrachtung, die wahnsinnig wichtig ist, um Lösungsraum zu öffnen überhaupt für einen wirksamen Klimaschutz, gerade im Bestand der Fahrzeuge.
Und das erfordert ja auch ein Umdenken von uns, auch gerade hier im politischen Raum, weil genau das ja der Vorwurf ist, der da oft entsteht. Wir haben gerade aktuell den Vorschlag von der Bundesumweltministerin vorgelegt bekommen, dass man doch die Beimischung von den Biokraftstoffen, ich nenne sie mal der ersten Generation, jetzt deutlich absenken müsste. Sie spielt damit an auf die Folgen des Ukraine-Krieges in der Welt und den Hunger und sieht darin einen Beitrag, wie wir auch mehr Nahrungsmittel dann in die Welt transportieren könnten, wenn man darauf verzichten würde. Wie kommt so ein Vorschlag bei Ihnen an, bei dem Unternehmen, und wie denkt da Bosch dazu? Ist dieser Ansatz ein richtiger oder behindert er den Weg?
Na, vielleicht schauen wir mal die letzten Jahre zurück. Wir haben diese konventionellen Biokraftstoffe eingeführt in den Markt. Sie leisten heute schon den Klimaschutzbeitrag. Wir haben aber auch schon seit sehr vielen Jahren diese Diskussion. Nahrungsmittelkonkurrenz, Flächenverbrauch für diese Anbaubiomasse. Und von daher, in unseren Analysen spielen die konventionellen Biokraftstoffe keine Wachstumsperspektive mehr. Zumindest nicht in Europa. Wir rechnen dort eher mit einer konstanten Beitrag aus den konventionellen Biokraftstoffen. Die Technologie ist längst weiter. Also wir haben heute fortschrittliche Biokraftstoffe, wir haben synthetische Verfahren, um Energie aus landwirtschaftlichen Reststoffen zu gewinnen. Dort gehen wir der Nutzungskonkurrenz aus dem Weg. Wir haben Technologien, um aus Zivilisationsabfall Kraftstoffe zu gewinnen.
Das ist Stroh, das sind diese Häckselstoffe, die übrig bleiben. Das sind diese Reststoffe, damit man es vielleicht auch mal erklärt. Die Pflanze kann ja mehrfach genutzt werden. Man kann das Korn nutzen, aber man kann auch den Rest der Pflanze nutzen. Und aus diesen Reststoffen werden Biokraftstoffe gemacht.
Genau, wir können aber auch Küchenabfälle benutzen. Gerade in Großküchen ganz viel Frittierfett. All das können wir heute synthetisch aufarbeiten und können daraus hochqualitative Kraftstoffe machen mit einer phänomenalen Klimabilanz. Also dort haben wir bei uns beim Bosch an unseren Werkstankstellen und unsere Logistik Kraftstoffe im Einsatz. Die bringen schon heute 90% CO2-Reduktion. Wir fahren den gleichen Diesel-Lkw weiter wie vorher. Wir tanken nur kein fossiles Diesel. Wir tanken in diesen Pilotprojekten einen so vollsynthetischen Diesel. Und das ist ein Klimaschutz, der jetzt und hier schon gelingen kann. Und diese Potenziale, die sind weit größer, ein Vielfaches von den Biomassepotenzialen der konventionellen Kraftstoffe. Gleichwohl, wenn wir die große Bestandsflotte anschauen, wird es auch dann noch eng. Also wir können dann auch nicht jeden Liter fossiler Kraftstoff damit ersetzen. Und das ist genau der Grund, warum wir dann noch weiter müssen in der technologischen Entwicklung auf die strombasierten Kraftstoffe gehen. Dort letztendlich gewinnen wir CO2 beispielsweise aus der Atmosphäre, arbeiten das in ein Kohlenmonoxid auf, vermischen das mit grünem Wasserstoff und haben ein Synthesegas. Und daraus können wir in Reaktoren dann auch wieder einen Diesel, einen Benzinkraftstoff machen, den wir nicht unterscheiden können von den heutigen fossilen Kraftstoffen, der also alle Anforderungen aus den gängigen Normen erfüllt.
Also ist die Botschaft, die Biokraftstoffe, die Beimischung ist ein Anfang, um einfach die Entwicklung jetzt auch noch viel stärker zu forcieren. Und das ist die Botschaft. Wir müssen da jetzt besser werden und mehr davon bekommen. Das ist ja der Mangel. Wir haben hier zu wenig. Gerade wenn man über die synthetischen Kraftstoffe sprechen, dann haben wir ja de facto heute nicht genug. Das ist ja auch die Kritik daran, warum gesagt wird, dass die Elektromobilität der einzige Ausweg sei, klimaneutral im Verkehrssektor zu werden, weil der Hochlauf bei den synthetischen Kraftstoffen im Moment noch unzureichend ist. Wie sieht denn da auch das Potenzial oder wie sehen die Unternehmensseiten das Potenzial dieser synthetischen Kraftstoffe? Wo wird da rein sehr stark investiert oder wo ist auch vielleicht noch Unterstützung notwendig?
Also ich sehe da eine sehr große Tätigkeit gerade im Bereich der Investitionen und der Technologieentwicklung, wenn wir weltweit schauen. Also in Europa eine vorwiegend Diskussion um Technologiereife. Können wir hier genügend solche Energien bereitstellen in Europa, um synthetische Kraftstoffe zu machen? In den übrigen Weltregionen geht man etwas pragmatischer ran und schaut sich an, wo habe ich denn die Regionen mit einem Überschuss erneuerbarer Energie, die ich nutzen kann? Wie kann ich denn dort Produktionsanlagen realisieren, die schiffbare grüne Moleküle produzieren, die ich in den Heimatmärkten zur Energieversorgung unter anderem des Verkehrssektors einsetzen kann. Da passiert sehr, sehr viel. Da kümmern sich Regionen darum, dass in ihren geforderten Kraftstoffqualitäten solche strombasierten Kraftstoffe, aber auch fortschrittliche Biokraftstoffe ausreichend verfügbar sein werden.
Wir haben da immer Afrika im Blick von hier aus. Wo passiert das noch? Passiert es auch in Indien, weil du da warst?
Das passiert in Indien, das passiert in Australien, das passiert auf der arabischen Halbinsel, das passiert in Afrika, nicht nur in Nordafrika übrigens, sondern auch Subsahara bietet wahnsinnig viele Potenziale dafür. Das passiert in Deutschland häufig wahrgenommen auch in Südamerika. Porsche, Siemens, die dort als große deutsche Partner in einem Projekt unterwegs sind. Das passiert in Kanada, das passiert in den USA. Texas ist ein Hotspot für Produktion solcher synthetischen Kraftstoffe. Das passiert eigentlich überall dort, wo wir diese erneuerbaren Energienpotenziale haben. Und auch das ist natürlich eine schöne Grundlage unseres Forschungsministeriums, die ja mal in einem Power-to-X-Atlas genau diese Gebiete untersucht haben und auch zum Schluss kommen. Wir haben mannigfaltige Möglichkeiten, uns dort mit grünen Molekülen einzudecken. Wir müssen nur eben auch die Abnahmebedingungen schaffen, dass solche Produkte nach den getätigten Investitionen in Europa abgenommen und einen Markt finden.
Aufgabe. Sie ist angekommen. Es war sehr schön und formuliert. Es gibt ja immer so Unterschiede, wie man auch dann politische Botschaften an uns heranträgt. Das war jetzt mal ein Beispiel für eine sehr nachhaltige Botschaft, die gesetzt wurde. Es ist ja im Moment aber gar nicht so einfach, all diese Technologien umzusetzen. Da hängt es ja ganz viel auch an Zulieferungen, an gestörten Lieferketten. Wie ist denn die aktuelle Lage gerade auch im bei euch im Unternehmen in Bezug auf Lieferungen nach den vielen, vielen Störungen, die wir ja schon durch Corona hatten und die ja jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine nicht besser geworden sind, sondern sich ja verschärft haben?
Ja, da haben wir vielfältige Baustellen. Ich meine, wenige Überraschungen. Das fängt beim Stahl an, ging dann in der Öffentlichkeit ja auch breit wahrgenommen bei Halbleitertechnologien weiter. In den ersten Tagen des Ukraine-Kriegs waren Lieferketten gestört über simple Stecker, die da drüben für die Montage von Kabelbäumen gefehlt haben. Aber ich glaube, das sind eher temporäre Effekte, die werden wir meistern und dann geht es dann auch wieder in den Lieferketten besser voran. Aber tatsächlich ist die strukturelle Umstellung gerade Richtung Elektromobilität noch eine große Herausforderung.
Die Rohstoffe selbst.
Richtig. Batteriefertigungskapationitäten für 15 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge. Im Moment sehen wir, dass der Trend zu deutlichen Reichweitensteigerungen geht der elektrischen Fahrzeuge. Und das heißt, übersetzt nichts anderes, als dass wir mehr Zellen in die Batterien packen der Autos. Das heißt, dann brauchen wir auch entsprechend mehr Batteriezellfertigungskapazitäten, die aufgebaut werden müssen, um diese Fahrzeuge dann montieren zu können. Und um die Zellen fertigen zu können, brauchen wir die Rohstoffe. Und auch da sind wir natürlich jetzt nicht frei von Abhängigkeiten. Das heißt, da haben wir auch sehr kritische Lieferketten. Nicht, weil die Rohstoffe so wahnsinnig selten wären, wie sie eben heißen, seltene Erden, sondern weil sie in sehr geringen Konzentrationen auftreten, sehr spezialisierte Verfahren brauchen, um sie zu gewinnen. Aus den Erzen, aus den Erdkrusten. Und genau auf diesem Schritt der Konzentration dieser Rohstoffe dort dominiert China aktuell das Weltgeschehen. Da sind wir zwischen 80-90% der weltweiten Ressourcen, die in China allokiert sind und die zunehmend auch mit Exportquoten belegt werden. Das heißt, da müssen wir dringend rangehen, dass wir dann auch entsprechend die Lieferketten hinbekommen, um die Elektromobilität bauen zu können.
Das ist eine ganz wichtige politische Botschaft auch, die damit platziert ist, weil natürlich die Rohstoffabhängigkeit auf der einen Seite zu lösen im Moment bedeutet, sie auf der anderen Seite aufzubauen. Und der Grund dafür, dass Rohstoffe in bestimmten Ländern da sind, gefördert werden, also dass sie da sind, kann man ja nicht ändern, ist ja so. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, werden sie dort nur verstärkt gefördert, weil es natürlich auch Kostenvorteile hat? Oder müssten wir auch sehr viel aktiver als Europäische Union unterwegs sein in der Welt, um zu schauen, wo gibt es denn sonst noch solche Rohstoffe, solche Ressourcen und wo lohnt es sich vielleicht auch ansonsten noch den Abbau zu unterstützen?
Also ich glaube, die Kartografie der Lagerstätten, die ist seit vielen Jahren bekannt. Also die Menschheit weiß, wo diese Rohstoffe zu finden sind und das sind erfreulich viele Orte. Die Frage ist, wie gelingt es uns nun, Investitionen dahin zu lenken, dass wir auch die Verarbeitung dieser Rohstoffe, das Mining und dann aber auch das Refining der Rohstoffe etwas pluralistischer gestalten, sodass es eben nicht nur eine Quelle für diese Rohstoffe gibt. Und das ist eine sehr große Herausforderung, weil da redet man von sehr großen Investitionen und leider auch Investitionen, die sich erst sehr spät mit einem Produkt am Markt widerschlagen. Also bis ich eine Mine erschlossen habe, bis ich die Verarbeitung der Rohstoffe gebaut und in Betrieb habe, reden wir von vielen Jahren in der Zukunft. Das ist nichts, was wir uns fürs nächste Jahr wünschen können, braucht also einen langen strategischen Atem. Aber ich glaube, da sind wir gut unterwegs. Wir haben in der EU jetzt ja auch die Rohstoffstrategie, die große Fortschritte macht. Aber das wird natürlich ein sehr wichtiges Feld bleiben. Das gilt im Übrigen für die synthetischen Kraftstoffe in gewisser Weise auch. Also auch dort brauchen wir im Produktionsprozess Katalysatoren. Das gilt auch für die Brennstoffzellenmobilität. Auch dort haben wir seltene Rohstoffe, die wir brauchen, um all diese Kapazität von Brennstoffzellenstapeln zu erzeugen. Das gilt auch für die Elektrolyse, von der wir jetzt sehr viel häufig sprechen. Da brauchen wir auch sehr viel seltene Erden drin, um einfach die elektrochemischen Reaktionen auf einem Spannungsniveau machen zu können, dass es am Ende wirkungsgradmäßig und kostenmäßig im Produkt überhaupt lohnend ist. Also das Thema Rohstofffrage müssen wir in einer gewaltigen Breite angehen und mit sehr viel Vehemenz. Da müssen alle zusammenarbeiten, um das zu lösen. Sollte uns vielleicht aber auch ein Mahnmal sein, dass es eben nicht nur eine Silver Bullet, nicht nur eine Lösung gibt. Wenn wir alles auf einen Rohstoffpfad setzen, auf eine Technologie setzen, geben wir eine große Wette ein.
Also die Transformation erfordert auch ein Umdenken in vielen Bereichen. Das ist ja was, was uns hier so umtreibt, gerade wenn wir die Debatten so verengen auf eine Schiene und dann weiß auf einmal eine politische Gruppierung, was die Lösung ist. Da tun wir Freie Demokraten uns immer sehr, sehr schwer mit, solche Wege dann mitzugehen. Deshalb führen wir auch solche Gespräche hier so gerne, um einfach auch mal den Blick zu weiten, zu sehen, was ist möglich, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Chancen. Mich freut es zu hören, dass die Botschaft ist, ja, es ist im Moment eine Störung da in den Lieferketten, aber die wird uns nicht nachhaltig im Transformationsprozess behindern. Es wird uns vielleicht ein paar Monate, Jahre, ein Jahr, wie lange kosten? Das weiß man heute einfach noch nicht,
oder? Nee, ich glaube, also
dafür ist die Lage viel zu dynamisch, ne?
Ja, wir sehen jetzt ja gerade, die Häfen werden jetzt wieder öffnen in Shanghai in den nächsten Tagen. Also ich glaube, zum 1. Juni möchte man dort da den Lockdown aufheben. Zu dem Zeitpunkt mit einem zeitlichen Versatz kommen dann bei uns die Schiffe gerade eben nicht mehr an. Das heißt, wir haben dort ja so 6-8 Wochen zeitlichen Versatz drin. Das wird noch sehr viel auf und ab bedeuten. Ich glaube, eine Prognose, wann das alles wieder eingeschwungen ist, ist kaum zu machen, zumal wir ja schon diskutiert haben. Eigentlich wollen wir die Lieferketten ja sogar umbauen hin zu neuen Lieferketten für klimagerechte Antriebslösungen. Das müssen wir alles auf uns nicht zukommen lassen, aber sehr, sehr aktiv oder aber chancenorientiert gestalten. Also ich glaube nicht, dass das dauerhaft eine Störung sein wird. Eher spannend zu sehen, wo sind denn die systemischen Veränderungen darin? Welche neuen Rohstoffe brauchen wir? Welche neuen Rohstoffallianzen brauchen wir? Und wie gestalten wir in der Industrie dann dazu passend auch die Lieferketten?
Dazu passiert ja ganz viel auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Mit welchen Partnern arbeitet Bosch denn da zusammen?
Du sprichst jetzt von...
Von den Transformationsprozessen insgesamt.
Wenn wir von Antrieben sprechen in diesem Gespräch, da sind wir natürlich in den klassischen Partnerschaften mit den Autoherstellern, den etablierten wie auch neuen. Auch da sind wir natürlich als Zulieferer ein gefragter Partner, um mit denen gemeinsam voranzukommen und natürlich mit unseren Zulieferern wiederum. Also wir haben natürlich jetzt auch aus der verbrennungsmotorgetriebenen Ecke der Vergangenheit sehr viele Netzwerke mit mittelständischen Spezialisten, die Teile für Verbrennungsmotoren, Beschichtungstechnologien bieten. Da müssen wir natürlich schauen, wie können wir das Know-how nutzen, um auch wettbewerbsfähige Produkte bei Elektromobilität, bei Brennstoffzellenfahrzeugen zu bringen. Also da ist ja ein Beispiel, wir reden oft über die Stacks, über die Brennstoffzelle selbst. Sehr viel Wertschöpfung geht auch zum Beispiel in die Luftversorgung eines solchen Stacks. Da sind sehr schnell drehende Kompressoren gefragt. Da ist ganz viel Anlagen- und Technologie-Know-how gefragt, was durchaus auch Mittelständler aus der alten Welt der Verbrennungsmotoren zu bieten haben. Und die müssen wir dann alle mitnehmen. Da sind wir dann in so einer Sandwich-Position.
Genau, darauf wollte ich nämlich mit der Frage auch hin. Denn das ist ja auch die Befürchtung von vielen Mittelständlern, wie Deutschland ist stark geworden durch den Mittelstand. Der Mittelstand prägt die Region, deshalb haben wir so starke ländliche Räume. Viele Leute haben da ihr Lebensglück gefunden, ihre Arbeit gefunden. Und natürlich bestehen da ja auch Befürchtungen und Ängste. Die muss man ja ernst nehmen. Und Unternehmen sind ja aber auch gerade, weil sie und wenn sie familiengeführt, mittelständisch organisiert sind, unglaublich kreativ und schnell dazu in der Lage, auch Neues zu machen. Ne? Und das darauf zielte nämlich genau die Frage, wie kann man das auch begleiten oder wie begleiten dann auch wirklich große Unternehmen im Markt diese Prozesse, um diesen Mittelstand auch mitzunehmen auf dem Weg?
Ja, aber das wird sicherlich eine Herausforderung sein. Das wird auch eine Frage sein, wie gestalten wir die Transformation? Also welche Hilfestellungen können wir dort erwarten? Aber auch mit welchem Tempo gehen wir voran? Du sagst, die sind innovationsstark, gar keine Frage. Aber die müssen natürlich auch erstmal die neue Nische finden, wo sie ihr Können reinbringen können. Und das braucht mitunter auch einfach seine Zeit. Wird auch ein gewisser Trial and Error-Prozess sein. Das heißt, wir sollten einfach nicht zu viel abverlangen in der Transformation. Was natürlich nicht warten kann, ist, dass wir defossilisieren im Verkehr. Weil den Kompromiss können wir dann nicht eingehen.
Genau, das ist ja die Quadratur des Kreises am Ende des Tages, ne? Über die dann ja auch natürlich sehr emotional gestritten wird. Und das muss es auch, denn der Wirtschaftsstandort Deutschland hat uns überhaupt in die Lage versetzt, diese letzten 3 Jahre so zu überstehen, wie wir sie überstanden haben. Und dass auch weiterhin Leistung erbracht wird und auch Wachstum generiert wird. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für unser Land. Deshalb ist es wichtig, dass das alle im Blick haben.
Ja, und ich glaube, es hilft als Kompass, wenn wir uns immer vor Augen führen, Klimapolitik und Industriepolitik zwar gemeinsam zu denken, aber die Blickwinkel scharf zu halten. Ich kann industriepolitisch natürlich die Elektromobilität, eine Infrastruktur dafür schaffen. Ich kann einen Markt generieren. Das ist industriepolitisch, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Das liefert aber über die Neuzulassung die nächsten 10 Jahre keine klimapolitischen Antworten für 2030, zumindest in diesem Horizont nicht. Und da müssen wir uns bewusst sein. Wir haben nicht nur Industriepolitik, auch Klimapolitik ist wichtig. Und das müssen wir in Einklang bringen. Das zu vermischen ist dann schwierig. Dann entsteht so ein grauer Brei aus der ganzen Betrachtung. Wenn wir das sauber trennen, aber immer gemeinsam denken, dann glaube ich, wird das ein guter Kompass sein für die nächsten Jahre, um diese Transformation erfolgreich zu meistern.
Dann ist das ein guter Kompass und uns treibt auch an, daraus das Maximum für unseren Industriestandort zu holen. Denn Klimapolitik ist natürlich auch Wirtschaftspolitik, wenn man sie konsequent zu Ende denkt und tatsächlich dafür sorgt, dass auch Wertschöpfung dort generiert wird, wo sie hingehört, nämlich auch in unserem Land, wo immer schon starke und kluge Köpfe unterwegs waren, die Dinge auch vorangetrieben haben. Genau. Das eine ist die Herausforderung zu sehen und das andere ist das Beste daraus zu machen und daran arbeiten wir.
Also im Antrieb wird es dann tatsächlich noch schwer genug bleiben. Also wir reden ja ganz gerne über unsere Story in der Transformation. Was heißt denn der Umstieg vom Dieselmotor hin zu einem elektrischen Antriebsstrang? Und da haben wir ja mehrfach ausgerechnet für unsere Beschäftigungseffekte, wenn wir heute 10 Mitarbeiter in Lohn und Brot haben, um Dieselsysteme zu fertigen, dann sind wir bei dem Batterieelektrischen bei noch einem. Also wir haben deutlich weniger komplexe Bauteile, die wir zusammenfügen müssen, deutlich weniger Technologien dort im Einsatz und das reduziert einfach den Beschäftigungseffekt. Da werden wir nicht drum rumkommen. Also Elektromobilität, elektrische Mobilität, batterieelektrische Mobilität wird bei uns in der Zuliefererindustrie viele Arbeitsplätze kosten. Und die Frage ist, was machen wir mit diesen qualifizierten Arbeitskräften? Wo sind die neuen Aufgabengebiete? Wo sind die tollen Geschäftsideen und Produkte von morgen, die wir damit gestalten? Die Aufgabe werden wir weiterhin vor der Brust haben. Egal wie schnell und konsequent wir jetzt transformieren, wir können dem nicht entkommen.
Das zeigt die riesige Herausforderung und natürlich auch die riesige Angst, die meisten Menschen dann auch in dem Zusammenhang mit umtreibt, wenn man in einem Unternehmen beschäftigt ist, dass einem die Botschaft mitgibt, von den 10 Leuten in der Gruppe werden 9 nicht mehr gebraucht, dann muss man auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass Transformation natürlich auch neue Chancen eröffnen muss. Also das treibt mich wahnsinnig um, das treibt uns wahnsinnig um. Und natürlich das eine zu machen, ohne das andere zu lassen, aber auf der anderen Seite auch diese Effekte mitzudenken und dafür zu sorgen, dass da auch eine Stabilität und ja auch eine Perspektive entsteht, eine Planungssicherheit auch entsteht.
Ja, wobei unsere Botschaft ja nicht die ist, dass wir 9 von 10 Mitarbeitern nicht mehr brauchen, sondern wir sagen einfach, wir können die auf dieser Technologie nicht mehr beschäftigen, wir müssen die Wege weisen.
Wir brauchen sie für etwas anderes.
Wo brauchen wir sie? Und dann sind sie im Moment für uns im Bereich des Antriebs, also Powertrain Solutions, so heißt ja mein Geschäftsbereich bei Bosch, sind das im Wesentlichen 2 große Themenblöcke. Das eine ist das Thema Software. Also wir haben immer mehr softwarebasierte Systeme an Fahrzeugdesigns. Da brauchen wir sehr, sehr viele qualifizierte Mitarbeiter. Das ist eine Perspektive, sich zu entwickeln, wo wir auch entsprechende Programme aufgesetzt haben, intern, um weiter zu qualifizieren. Und das zweite ist natürlich die Wasserstofftechnologie, sei es in der Brennstoffzelle, sei es im Verbrennungsmotor oder jetzt neu, wie vor 2 Wochen in der Jahrespressekonferenz, auch veröffentlicht, unser Einstieg als Zulieferer in Elektrolyseurkomponenten zur Produktion von grünem Wasserstoff. Das sind sehr ähnliche Komponenten, die man dort braucht, ähnliche Fertigungstechnologien und Kompetenzen. Das sind Storys, die wir eben dann erzählen können, dass wir eben die Mitarbeiter sehr wohl noch brauchen. Wir müssen sie nur weiterqualifizieren, umqualifizieren, um dann auf diesen Zukunftsgebieten beschäftigt zu werden.
Also ist die Botschaft ganz klar, wir brauchen auch in Zukunft qualifizierte Mitarbeiter. Aber auch an die Mitarbeiter. Wir brauchen auch Mitarbeiter, die bereit sind, sich lebenslang weiterzubilden. Lebenslanges Lernen hat eine neue Bedeutung heute.
Ganz klar. Und auf dem Weg dahin müssen wir schauen, wie können wir die Umqualifizierung finanzieren? Haben wir weiterhin die ertragreichen Märkte, um diese Finanzkraft zu erwirtschaften?
Ich lerne ja auch immer noch was dabei und habe heute gelernt, wie ich in Zukunft meinen Kolleginnen und Kollegen besser erkläre, warum E-Fuels doch CO2-neutral sind. Zum Schluss gibt's hier immer noch eine ganz besondere Frage, weil der Podcast heißt ja Zukunftsmusik. Was hörst du für Musik?
Oje, also tatsächlich würde ich sagen, ich bin da sehr, sehr offen. Ich kann mir sehr, sehr viel Musik anhören. In meiner musikalischen Entwicklung stecken geblieben. Tatsächlich mit Leidenschaft bin ich wahrscheinlich irgendwo zwischen Hard Rock und Metal. Also der Klassiker wäre Metallica.
Also technologieoffen.
Technologieoffen, genau. Metal als Automobilmensch in der metallverarbeitenden Industrie natürlich ganz, ganz attraktiv. Nee, also
ich glaube, das hat Metal. Was mit der Hunsrücker Herkunft zu tun.
Ja, wobei tatsächlich die Lieblingsbands, Metallica oder ja. Eben in der neuen Welt, jetzt
Rock am Ring.
Volbeat oder sowas als moderner Vertreter, das sind ja dann eher tatsächlich nordische Bands, also ja. Nordische Klänge, die mich dann da begeistern.
Ja, ja. Aber so Rock am Ring hat uns schon geprägt. Ne? Ja.
Richtig.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut, Carina.
Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Zukunftsmusik wieder dabei seid.